Bleib gesund mit dem Fit Team Podcast. Personal Training und ganzheitliches Gesundheitscoaching steht für das Fit Team an oberster Stelle. Aber nicht nur das. Mit dem Businessmodell von Fit Team kannst du dich als Trainerin oder Trainer selbstständig machen. Auf Wunsch auch mit einem eigenen Team. Fit Team steht für Zusammenhalt, Verlässlichkeit, für inspirierenden Austausch, Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Egal ob fit bleiben oder fit werden, beim Fit Team Podcast bist du genau richtig.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fit Team Podcast. Hier sitzen jetzt wieder zwei Personen auf unserer Seite. Mein Co-Moderator, der Philipp Marschall, ich bin Henning und wir beide sind aus dem Fit Team Podcast Team und wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Gast zugeschaltet, nämlich den Andreas Petko. Ich glaube, du bist sogar Doktor, ne? Aber du kannst gleich selbst noch was zu dir sagen. Wir arbeiten schon länger mit dir zusammen, immer mal, weil du ein großes Wissen hast, viel wissenschaftlichen Background. Du bist an der Uni in Würzburg, du hast Bücher geschrieben und wir wissen als Fit-Team-Netzwerk schon seit vielen Jahren, dass wenn es um spannende Themen geht, dann kommen wir entweder mal auf dich zu oder wir haben auch schon einige Ausbildungen oder Calls mit dir gehabt und das heutige Thema, welches wir mit dem Andi besprechen wollen, ist das Thema Atmung und zwar, wie die Atmung deine Gesundheit beeinflusst. Denn wir wissen, dass das Thema Atmung für viele gar nicht so wichtig erscheint, aber wir als Coaches wissen, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also erst einmal herzlich willkommen, lieber Andi, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du dabei bist und stell dich doch ganz kurz vor, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie hier zu tun haben.
Ja, erstmal vielen Dank, Henning. Also mein Name ist Andreas Petko. Wie du schon richtig sagtest, Andi reicht vollkommen. Ich bin angesiedelt an der Uni in Würzburg, streng genommen am Sportzentrum, bin von der Profession her Sportwissenschaftler. Mittlerweile auch tituliert man mich als Gesundheitswissenschaftler, weil ich mich nicht nur rein um den Bereich des Sportes oder des Leistungssportes kümmere, sondern allgemein mich die Gesundheit der Menschen interessiert, wie wir das Ganze in die Hand selbst nehmen können. Und eine meiner wichtigsten Aufgaben ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich nach außen zu vermitteln. Und deswegen bin ich hier und freue mich drauf.
Genau, wir wissen auch, dass du es verständlich vermitteln kannst. Ich möchte als allererstes mal an den lieben Philipp eine Frage weitergeben, wenn es um Atmung geht. Philipp, wie ist es bei dir? Was macht Atmung oder warum ist Atmung so wichtig geworden, auch in deinem Leben?
Atmung wichtig geworden, natürlich. Zum einen über die immer mehr wachsenden Informationen, die man zum Thema Atmung bekommt. Da wird Andi gleich noch viel mehr dazu sagen können. Das heißt, da die Wissenschaft die letzten Jahre hat einfach immer mehr herausgefunden, wie wichtig die Atmung für den Menschen ist und dieser Switch zwischen dem auf der einen Seite wissenschaftlichen, aber der anderen Seite selbst am eigenen Körper spüren, was die Atmung dann mit einem macht, ja, begeistert mich sehr und für mich persönlich spielt die Atmung eine ganz große Rolle am Morgen, ja, weil ich habe selbst für mich morgens ein Ritual, ich nenne es Entspannungsritual. Es geht darum, vom vegetativen Nervensystem den Vagusnerv zu regulieren bzw. zu aktivieren. Und da spielt natürlich Atmung für mich eine ganz, ganz große Rolle dabei.
Jetzt hat der Philipp in einer Antwort schon so viele Dinge reingepackt, die wir auch besprechen wollen, oder? Andi, gibt's irgendeine Geschichte bei dir zum Thema Atmung? Du hast viel Erfahrung auch mit Sportlern und aber auch mit Studenten etc. gesammelt. Irgendeine ganz spezielle Geschichte, die dir sofort in den Sinn kommt, wenn du an Atmung denkst?
Ja, tatsächlich bei mir selbst. Ich war als Teenager, als Kind schon Leichtathlet, begeisterter Leichtathlet, bin viel gesprintet, aber auch viel gelaufen. Die Langlaufdisziplinen haben mir nicht so gefallen, obwohl ich gar nicht so schlecht war. Allerdings, ich weiß nicht warum, ich hatte es mir immer angewohnt, schon als Kind mit offenem Mund zu laufen, ja? Bis mir die Zunge sozusagen raushing. Und ich hatte immer Probleme damit, dass meine Mundschleimhaut ausgetrocknet ist und ich sozusagen ins Husten kam einfach, was sich natürlich bei Läufen ziemlich behindert. Und viele Jahre später, ich weiß noch, da war ich 14 Jahre alt, hat ein Lungenfacharzt mir mal erklärt, dass die Nasenatmung ab und zu mal effizienter ist und die Mundatmung vielleicht eher dann eingesetzt werden sollte, wenn die Anstrengung es wirklich erfordert. Und da ich die meiste Zeit, als ich dieses Problem hatte, eher beim so lockeres Laufen angewandt hatte, dass ich eben einfach immer durch den Mund atme, vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ab und zu mit jemandem gelaufen bin und dabei gesprochen habe. Als Kind habe ich da nicht mir wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Viele Jahre später ist es mir allerdings dann aufgefallen, weil ich dann ab meinem 14. Lebensjahr immer auf meine Mitstreiter geachtet habe, wie die so atmen. Und ja, so in der Zeit und auch dann später in der Uni haben wir einfach festgestellt, haben wir viel mit Studis auch gesprochen, wie deren Erfahrungsberichte sind und so weiter. Und da das Thema mittlerweile wirklich ja jetzt zum Glück angekommen ist ein bisschen und viele die Nasenatmung als relevant erachten. Wobei ich nicht sagen will, dass die Nasenatmung immer die beste war alles, aber wir konnten eben feststellen, dass man sehr gut regulieren kann, wenn man zum Beispiel Mund- und Nasenatmung gezielt einsetzt. Und in diesem Zusammenhang vielleicht ein wichtiger Aspekt, weil viele Leute unterschätzen einfach eine große Erkenntnis in der Wissenschaft über die Atmung selbst, dass sie sozusagen ein Regulator oder ein ja, ein Zwischenteil ist zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten. Das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, ich mache es viel einfacher. Wir können beispielsweise unser Herz nicht direkt steuern. Das macht die Arbeit zum Glück von selbst. Aber wir können über unsere Atmung das Nervensystem ansteuern, das wiederum das Herz beeinflusst. Und so können wir willentlich unwillige Sachen so ein bisschen kontrollieren, in Anführungsstrichen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und die Tools dafür sind zwar wissenschaftlich betrachtet physiologisch äußerst komplex und bei weitem noch nicht ausgeforscht, aber für uns in der Praxis ist es oder muss das gar nicht so kompliziert sein. Man kann mit wenigen Tools sehr, sehr viel erreichen. Und ja, das ist es sozusagen. Also einfach diese Erkenntnis, dass Mundatmung, da hat man immer das Gefühl, man kann viel Sauerstoff einatmen, was auch stimmt, aber das ist oft gar nicht das Problem.
Jetzt weiß man ja von Roger Federer, dass der ganz bewusst auf Nasenatmung geachtet hat und viele Jahre einfach das ganz akribisch trainiert hat auch. Kannst du denn mal sagen, warum Nasenatmung generell oder vielleicht für den Leistungssportler wie Roger Federer in dem Moment so interessant war? Und gibt es auch, zweiter Teil der Frage, gibt es auch Ansätze, warum für einen Manager oder jemanden, der einfach gesund im Alltag leben möchte, Nasenatmung interessant sein könnte?
Ja, tatsächlich. Also die Nasenatmung hat einen großen Vorteil gegenüber der Mundatmung, was ich schon anfangs erwähnt hatte. Wenn wir nur durch den Mund atmen würden, dann trocknet die Schleimhaut relativ schnell aus. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass sie dadurch auch anfälliger für Pathogene wird. Ja, Viren, Bakterien und so weiter können sich dann eher bei uns im Körper ansiedeln und Probleme verursachen. Das ist ein weitläufiger Punkt oder ein sehr wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass die Atmung durch die Nase deshalb wichtig ist, weil die Luft dadurch gefiltert wird, sie wird erwärmt und wir haben die Möglichkeit, Stickstoffmonoxid in den Nebenhöhlen zu bilden, was eben als regulativ nochmal wirksam wird. Und wir haben mehr Luftwiderstand, was auch wiederum dazu beiträgt, dass wir nicht zu schnell zu hastig einatmen, was sozusagen ein bisschen so eine Stolperfalle für uns ist. Weil wir müssen uns bitte von den Gedanken verabschieden, wenn ich tief einatme, kriege ich mehr Sauerstoff rein oder sowas. Es geht nicht darum, dass wir mehr Sauerstoff reinkriegen, weil die Sauerstoffsättigung ist eigentlich bei fast allen Leuten immer sehr, sehr gut. Das Problem ist, wenn CO2 zu hoch oder zu niedrig wird, dann stimmt es regulativ nicht und dann beeinflusst es den pH-Wert, dann beeinflusst es das Nervensystem und damit die Stressregulation, ob es uns beruhigt oder ob es uns stresst. Und wenn sich ein Roger Federer oder ein anderer Leistungssportler zum Beispiel in einer Auszeit, in einer Pause kurz beruhigen muss, weil er einen Schlag verdonnert hat oder einfach der Meinung ist, ich spiele gerade schlecht, dann steigt ja bekanntlich Adrenalin, der Puls, wir kennen das alle, ja. Und wir wissen alle, wenn unsere affektiven Emotionen und alles überhand gewinnen, dann kann es ein bisschen zu viel werden und die Leistungen dadurch stark beeinflusst werden. Und man kann sich in so einem Moment durch eine gezielte Nasenatmung einerseits ein bisschen beruhigen, indem man nicht so hastig atme, das bedeutet, der Rhythmus wird besser. Was heißt das? Wenn ich nämlich so atme, durch den Mund kann ich mir oder tue ich mir sehr, sehr schwer, den Rhythmus zu halten. Ja, das hat mit so einem Pre-Bötzinger-Komplex da oben zu tun im Gehirn. Der regelt das ein bisschen. Und durch die Nase kann das der Mechanismus deutlich besser rhythmisieren. Und dadurch kommen wir schneller wieder auf ein Ausgangsniveau, das für uns zuträglich ist. Und Punkt Nummer zwei ist, und das zielt auf seine zweite Frage ab, ein Manager, wenn der sich aufregt oder wer auch immer, ja, es hilft immer, einmal quasi durchzuatmen. Da gibt es zwar ein paar Regeln, aber im Grunde ist es einfach so, dass die Nasenatmung uns einfach da einfach sehr schnell reguliert, ja, weil sie uns auch zusätzlich hilft, diesen CO2-Kanal. So, Leute, hört ihr mich noch? Ich
Ja,
habe.
wir hören dich.
Ja, ich war
Ja,
gerade.
was hilft es nochmal, den CO2? Sag's nochmal bitte.
Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir eben CO2 regulieren können. Warum? Und das kann die Nasenatmung tatsächlich besser, weil wenn wir durch den Mund atmen, atmen wir in der Regel sehr viel CO2 ab. Ja? Dadurch haben wir zu wenig CO2, dadurch steigt der pH-Wert, dadurch steigt die Stressachse und dadurch werden wir gestresster. Ja? Und wichtig ist, warum CO2 eigentlich? Weil viele bezeichnen das schneller als Abfallstoff, was es eigentlich gar nicht ist. Sondern es ist ganz wichtig. Bitte Folgendes vorstellen: Wenn wir einatmen, gerät Sauerstoff an unsere Lungen, Bronchien, Alveolen und von da aus ins Blut. Ja? Und da wird es durch Hämoglobin in den roten Blutkörperchen gebunden. Und damit es wieder entbunden werden kann, um zum Zielgewebe zu kommen, ist CO2 nötig. Ja? Und wenn wir zu viel davon abatmen durch Mundatmung, gelingt das nicht so gut. Ja? Wir kriegen weniger Sauerstoff und dann können wir in einen Teufelskreislauf geraten, indem wir dann einfach zu hastig durch den Mund einatmen, weil wir dann den Rhythmus etwas verlieren. Und die Nasenatmung rhythmisiert automatisch und die CO2-Bindung funktioniert deutlich besser. Zusätzlich haben wir die Stickstoffmonoxidbildung in den Nasennebenhöhlen, die reguliert das Ganze auch nochmal zusätzlich und wir kommen viel, viel schneller in die Homöostase, also in den Ausgleich des Organismus wieder. Etwas kompliziert ausgedrückt vielleicht, aber im Grunde ist es ziemlich einfach im Ergebnis.
Für den Laien da draußen, wenn wir jetzt von Sauerstoffsättigung sprechen, dann sprechen wir ja vom Blut. Ja? Erklär bitte mal den Unterschied, warum wir zwar im Blut eine tolle Sauerstoffsättigung haben können. Ja, die meisten kennen diese Clipper, die man sich in den Finger macht, um die Sättigung zu messen. Warum da der Wert zwar toll aussehen kann, durch aber einen ja, deregulierten CO2-Haushalt trotzdem der Körper am Ende trotzdem nicht genügend Sauerstoff haben kann.
Also, das kann man sich vielleicht wie eine Art Speicher vorstellen. Ist physiologisch nicht ganz korrekt, aber im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass im Blut das Sauerstoff sich anreichert durch die Sättigung. Wir haben es da. Nur nützt es uns im Blut erstmal noch nichts. Es muss ja irgendwo in die Zellen gelangen. In der Regel ist es so, wenn wir zum Beispiel Sport machen, benutzen wir unsere Muskeln, die verbrauchen Energie, ja, und dadurch machen die sich durch CO2 bemerkbar. Dadurch weiß sozusagen der Sauerstoff, wo er hin soll. Und erst wenn CO2 da ist, kann das entbunden werden und ins Zielgewebe eingereicht werden. Wenn nicht ausreichend CO2 da ist, durch zum Beispiel Angst oder eine Panikattacke oder einfach durch, sage ich mal, chronifizierten Stress, haben wir einfach das Problem, dass das vorhandene Sauerstoff oder der vorhandene Sauerstoff im Blut nicht gebunden beziehungsweise nicht wieder entbunden werden kann und der Austausch einfach nicht stattfindet. Also im Grunde kommt in der aktiven Form dann nichts an. Das kennen wir von vielen anderen Mechanismen in der Biologie auch. Wir haben beispielsweise einen Vitamin-D-Speicher und unter ungünstigen Umständen kann das halt nicht in die aktive Form übergeführt werden. Und so ähnlich, wenn auch physiologisch nicht ganz korrekt, funktioniert das beim Sauerstoff eben auch. Und dafür ist unter anderem CO2 zuständig.
Spannend. Da sind wir jetzt natürlich in der sehr wissenschaftlichen Ecke gelandet und es ist auch total spannend. Ich würde trotzdem mal so ein bisschen den Schwenk machen Richtung unserer Coachings, die wir ja jeden Tag haben, auch bei uns an den Fit-Team-Standorten. Und es ist so, dass wir häufig mit Menschen zusammenarbeiten, denen wir mehr und mehr vermitteln, das Thema Atmung ist schon wichtig für dich. Und dann fragen wir die Leute manchmal, wohin atmest du denn eigentlich? Atmest du in den Bauch primär? Atmest du in den Brustbereich primär? Und die meisten schauen einen komisch an und wissen nicht, was man meint. Erlebst du das auch, Philipp, bei dir? Ja. Und das heißt, wir versuchen dann schon, die meisten Coaches über, sofern das der Klient natürlich möchte und dafür offen ist, das ist völlig klar, dass man alleine schon im Warm-up oder auch durch zusätzliche Hausaufgabenübungen erstmal ein gewisses Bewusstsein entwickelt. Hast du auch die Erfahrung gesammelt, dass das Bewusstsein an sich neben diesen ganzen wissenschaftlichen Themen einfach ein Thema ist in unserer Gesellschaft, wo die Leute A nicht auf ihre Atmung achten und B gar nicht wissen, wie sie atmen?
Absolut. Also Punkt Nummer eins ist tatsächlich so, das wird als selbstverständlich hergenommen. Auch die Lunge. Wir wissen alle, so unser Darm, unser Herz, das können wir ab und zu ja spüren. Die Lunge, das merken wir einfach gar nicht. Das funktioniert so selbstverständlich. Und dadurch geht vielleicht diese bewusste ja, Auseinandersetzung damit ein bisschen verloren. Pneumologen, also die Lungenfachärzte, beklagen das immer. Die Lunge ist doch so ein wichtiges und spannendes Organ und keiner interessiert sich dafür. Also Punkt eins, das sehe ich schon auch so. Und ja, andererseits, warum das einfach schade ist, weil wir dadurch einfach einen massiven Einfluss nehmen können auf diese ganzen Stressoren. Wer denn bitte hat heute keinen Stress mehr? Wir sind alle von zahlreichen Stressoren mentaler Art und sonstiges umgeben. Und das Tolle an der Atmung ist, es geht nicht nur darum, dass wir im Sport mehr Leistung bringen. Ja, ich kann mich mit Atmung entstressen, messbar entstressen. Ich kann eine Panikattacke in Extremsituationen abwenden. Ich kann mich sogar besser fokussieren oder konzentrieren auf eine Aufgabe. Ich muss nur ein paar kleine Stellschrauben bedienen und ganz ehrlich, das ist nicht so kompliziert und deswegen kann ich es jedem nur raten oder darum bitten, beschäftigt euch damit. Das war für mich das Gleiche. Ich habe früher darauf überhaupt nicht geachtet und hatte eine gewisse Zwerchfellverengung und konnte sozusagen nicht genug Sauerstoff in meine Peripherie, also in die äußeren Abteilungen verschicken, weil es da geblieben ist, wo es für mein Überleben wichtig ist. Was leistungsmäßig sich ausgewirkt hat, aber man wird dadurch schneller müde, man kriegt schneller Kopfschmerzen und, und. Und es ist so ein einfaches und vor allem kostenfreies Tool, das jeder jederzeit nutzen kann.
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Da hat Andi mit uns mal eine Schulung gehabt, eine Online-Schulung. Und da haben wir davon gesprochen, dass ja im Moment diese Trendsportart High Rocks, ja, also ganz viele Menschen machen High Rocks. Und da habe ich davon berichtet, dass ich auch gerne High Rocks-Wettkämpfe mache. Und dann hat Andi gesagt, naja, stell dir mal vor, du bist da vorne mit den Besten am Laufen und du würdest sehen, dass du vielleicht, sagen wir mal, einer von den fünf Besten bist und du würdest dann auf einer Laufstrecke ganz bewusst deine Atmung, die du vorher gut trainiert hast, einsetzen, dann kann es sein, dass du in dem Moment zwar ein paar Meter die ziehen lassen musst, das heißt, dass du dich ein bisschen, du fühlst dich dann so, als wenn du abgehängt wirst, aber dadurch, dass du so bewusst deine Atmung eingesetzt hast, kann es sein, dass du so viel Energie bei der nächsten Station zur Verfügung hast, dass du die dann im Umkehrschluss danach nicht nur einholen kannst, sogar wieder überholen kannst. Wenn man sich jetzt das mal mental vorstellt, ist das natürlich eine Herausforderung. Aber es wäre möglich, oder?
Prinzipiell ja. Man darf sich das natürlich jetzt nicht wie so eine infusierte Droge vorstellen, dass man dann total oder so. Ja, aber es funktioniert. Also wenn wir Energiemangel haben, einfach ausgedrückt, oder zu viel, einen Energieüberschuss und fühlen und müssen uns kalmieren, beruhigen, dann funktioniert das mit einer relativ simplen Atemtechnik. Es gibt zwar sehr, sehr viele Atemtechniken und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn wir verstanden haben, wie das funktioniert hier mit dem Gehirn, mit der Lunge und dem Herz, ist es eigentlich recht simpel, weil das hat einfach mit unseren Einatemphasen und den Ausatemphasen zu tun. Wenn wir diese zeitlich regulieren, können wir uns mehr Energie geben, mehr Fokus oder entspannen. Ab und zu kann ich auch mal ein bisschen die Luft anhalten. Das hat dann auch nochmal gezielte Effekte. Allerdings, wie du richtig gesagt hast, wer sich mit sowas ein bisschen beschäftigt, sollte das nicht in einer akuten Leistungsabfrage wie einem Wettkampf oder einer Klausur oder einer Prüfung oder einem Vortrag machen, sondern man sollte das zu Hause einfach mal ein bisschen üben. Und die wenigsten Atemtechniken sind gefährlich. Es gibt ein paar gewisse Atemtechniken, die empfehle ich jetzt nicht jedem, ja, aber ansonsten kann man das wunderbar üben. Also das geht wirklich.
Hättest du uns denn ein konkretes Beispiel? Ich gehe davon aus, dass bei Atmung und Entspannung ganz vielen die Ohren klingeln und sie sehr interessiert sind, wie sie durch die Atmung sich entspannen können. Ich denke, jeder kennt die Situation, ob man jetzt im Büro oder wo auch immer ist. Man merkt, das Stressniveau, Stresslevel steigt. Hast du ein ganz, ganz praktisches Beispiel, wie man sich dann regulieren kann, bezogen auf den Stresslevel?
Ja, habe ich. Das wende ich auch ständig an, weil mein Alltag ist auch manchmal sehr stressig und es hilft. Kurz vorab, warum das hilft, weil ihr stellt euch vor, ihr seid aufgeregt, gestresst wegen irgendwas, der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ich einatme, füllt sich meine Lunge, mein Zwerchfell sinkt ab, mein Brustkorb öffnet sich, mein Herz hat mehr Platz und kann sich ein bisschen ausdehnen. Ja? Und dadurch sinkt sozusagen der Blutdruck im Herzen. Das wird vom Gehirn realisiert, gemessen und dann kommt ein Befehl zurück, hey, wir müssen Blutdruck steigen. Oder steigern und dadurch wirkt es eben so, dass die Einatmung stressend wirkt. Umgekehrt ist es beim Ausatmen. Ich atme aus, die Lunge wird kleiner, Brustkorb sozusagen sinkt ein und so weiter. Das Herz hat weniger Platz, ja, und so weiter. Und es ist also umgekehrt. Und das Tolle ist, wie können wir das machen? Wenn wir zum Beispiel die Ausatemphase verlängern, dann beruhigt das ganz einfach. Wie funktioniert das? Machen wir sogar regulativ, durchschnittlich alle 5 Minuten täglich ist ein normaler Seufzer. Das machen wir ganz unbewusst. Durchschnittlich wirklich alle 5 Minuten. Warum? Damit sich der Körper reguliert. Das möge sich bitte jeder Folgendes vorstellen. Er ist im Auto und wird müde. Was macht man? Ja, dann wird man ein bisschen wach, bewusst lange einatmen tatsächlich, ja, und kurz ausatmen. Und wenn wir uns beruhigen müssen, ja, dann machen wir auch oft einen Seufzer. Und dann machen wir ihn bewusst länger. Das macht da dieser Pre-Bötzinger-Komplex für uns mit, dass er das unbewusst steuert. So, aber wenn wir es bewusst machen, können wir es ein bisschen gezielter machen und machen den sogenannten physiologischen Seufzer. Zweimal tief einatmen durch die Nase und durch gepresste Lippen ganz sanft ausatmen. Ich mache es mal in Kurzform vor. Bewusst lange Ausatemphase und das sorgt eben dafür, dass sich mein Nervensystem beruhigt, weil mein Parasympathikus etwas hochfährt. Der Teil des Stresssystems, der wichtig ist, damit wir uns beruhigen können. Ja? Und je länger ich diese Ausatemphase gestalte, desto beruhigender wirkt das. Und das Tolle dabei ist, das kann ich jederzeit machen. Das kann ich beim Autofahren, wenn ich angehupt werde, das kann ich, wenn ich zu spät dran bin, wenn ich eine blöde E-Mail gelesen habe, etc. Der physiologische Seufzer ist mittlerweile auch sehr schön untersucht. Gibt es eigentlich schon seit knapp 100 Jahren. In den 30er Jahren kam das auf. Andrew Huberman aus Stanford hat es natürlich noch mal ganz, ganz breit getreten, hat aber auch eine sehr sinnvolle Studie dazu gemacht, wo er sich diese Effekte nicht wie bei den meisten Atemstudien, muss man sagen, die meisten Atemstudien messen nur akute Effekte. Und hier wurde tatsächlich mal der Effekt über 24 Stunden gemessen. Wenn man das zum Beispiel 3 bis 5 Minuten lang macht, dann kann man eben feststellen, dass die Leute einfach reizunanfälliger sind sozusagen. Es beruhigt uns insgesamt. Und natürlich spielen da andere Rollen auch oder Faktoren auch eine Rolle, aber damit können wir das ganz gut machen. Also der physiologische Seufzer funktioniert ganz gut. Zweimal tief ein- und lange ausatmen.
Ja, wenn du vom physiologischen Seufzer berichtest, muss ich gerade innerlich schmunzeln. Denn Philipp, ich habe eine Frage an dich. Wenn wir regelmäßig Meetings haben, seufzt du überdurchschnittlich viel?
Ja.
Hat das mit deinem physiologischen Seufzer zu tun? Oder liegt das an anderen Dingen? Nee, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ganz kurz, von was ich beitragen kann, was bei meinen Klienten, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich in einer Warm-up-Phase, das muss man jetzt nicht sich immer nur auf ein Personal Coaching vorstellen, sondern das kann auch jeder so mal machen, dass man ganz bewusst ein paar Sekunden oder als Beispiel 1, 2 Minuten darauf achtet, wohin man atmet. Ja, dass man in den Bauch hineinatmet, dass man in den Brustbereich hineinatmet. Ich ergänze das dann manchmal noch mit einer Wellenatmung, dass ich den Klienten vermittle. Stell dir vor, du atmest in deinen Bauchnabel hinein und deine Bauchdecke hebt sich und du ziehst dann die Luft hoch bis zum Kopf und wieder runter. Also das heißt, ich versuche in meinen Trainings sehr häufig auf die bewusste Atmung einzugehen. Das passt für mich im Warm-up ganz gut, wenn die Leute auch gestresst sind und gehen ins Training und sind dann irgendwie mit dem Kopf noch ganz woanders, dann fangen sie auch spürbar an, sich eher um ihren Körper zu kümmern. Und was ich häufig als Hausaufgabe mitgebe, ist die Boxatmung. Ja, dass ich den Klienten vermittle, atme doch als Beispiel vielleicht für einen Einsteiger 3 Sekunden ein, halte 3 Sekunden die Luft an, atme 3 Sekunden aus und dann 3 Sekunden wieder die Luft anhalten. Und das kann man halt
je nachdem, auf was für einem Level ist, man deutlich steigern. Ja, das geht auch bis 10 Sekunden jeweils und so weiter. Hast du zur Boxatmung eine Info? Würdest du das auch empfehlen, wenn ich das so mache mit meinen Klienten? Ich habe auch die Erkenntnis erlangt, dass das meinen Klienten gut tut. Und so wie ich mich belesen habe und wie ich mich damit beschäftigt habe, hat es Einfluss auf das Bewusstsein und eben auch auf den Parasympathikus, also sprich auf den entspannenden Teil des Nervensystems. Kannst du dazu was sagen?
Ja, kann ich tatsächlich. Wir hatten ja gerade den physiologischen Seufzer, den setzt man ganz gerne in akuten Stressphasen ein, wenn es ganz akut, du erschreckst dich gerade oder sowas. Ja, das lange Ausatmen im Vergleich zum Einatmen machst du halt auch einfach, wenn du dich ein bisschen länger runterfahren willst, aber vielleicht nicht akut im Stress bist, sondern einfach einen schweren Tag hattest. Und das Box-Breathing, die Boxatmung, wendet man tatsächlich an, man empfiehlt es so gern bei mentalem Chaos. Deswegen funktioniert das bei so vielen, weil wer ist nicht mental chaotisiert sozusagen? Der Unterschied dazu ist, wir haben die Luftanhaltephase, die wir bei den anderen zwei genannten Atemtechniken nicht haben. Und das ist nochmal so ein Regulativ. Viele denken, ja, aber wenn ich die Luft anhalte, kriege ich ja keinen Sauerstoff. Und dann nochmal, es geht nicht darum, dass die Sauerstoffsättigung absinkt, sondern es geht darum, dass Sauerstoff und CO2 und dann letztendlich der pH-Wert reguliert werden und dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen bei der Boxatmung plus die Atemhaltephase, was immer so ein bisschen nochmal stresst, aber genau das ist wichtig fürs Nervensystem, damit es quasi ins Gleichgewicht kommt. Und dafür ist die Boxatmung sehr, sehr sinnvoll, ist auch gut untersucht. Aber wie du gesagt hast, der Anfänger bitte vielleicht mit 3 Sekunden anfangen. Man könnte theoretisch vorher so einen CO2-Toleranztest machen, um zu sehen, wo man steht. Aber das ist nur so ein Pi mal Daumen-Test. Also letztendlich kriegt man recht schnell ein Gefühl auch ohne diesen Test. Fang mit 3 Sekunden an, wenn du damit gut klarkommst. Wenn du das vielleicht auch mal vielleicht 5 Minuten machst, dann kannst du das auch mit 4 Sekunden machen. Es gibt Leute, die machen das tatsächlich mit 5 bis 10 Sekunden, manche sogar noch mehr. Da sollte man aber tatsächlich ein bisschen geübt sein. Aber Box Breathing empfehle ich auch total, vor allem wenn es eben nicht um diese akuten Stressoren geht, sondern das Ganze einfach mal praktizieren. Hilft auch tatsächlich vielen beim Einschlafen. Da ist der Mechanismus nicht eindeutig geklärt, aber es hilft. Ja, weil wenn, was weiß ich, du nachts aufwachst, hast Gedankenkarussell, fährst da Achterbahnen und wenn wir sagen, bei mentalem Chaos hilft das Box Breathing, ja, warum soll es mir dann nicht auch beim Einschlafen helfen, wenn ich wegen dem Chaos nicht einschlafen kann?
Fällt mir was Spannendes zu ein, diese CO2-Toleranztest. Den mache ich manchmal mit meinen Klienten, wenn sie längere Zeit jetzt erkältet waren oder haben eine Grippe oder so gehabt, ja. Und ich mache dann einfach mit denen dreimal einatmen, ausatmen und nach dem dritten Ausatmen die Luft anhalten. Und da haben wir auch schon, wirklich habe ich schon Leute gehabt, die dann auf einmal bei 7 Sekunden waren oder bei 8 Sekunden, die dann aber gesagt haben, sie haben total Lust auf intensives Training. Wenn du natürlich dann siehst, dass der bei 7 oder 8 Sekunden ist, nachdem sie gerade eine Grippe hatten oder irgendwas, dann war das herausfordernd, denen zu vermitteln, ah, vielleicht sollten wir heute das Niveau dann ein bisschen geringer halten. Das ist korrekt, oder? Würdest du auch so sagen, oder? Das ist wichtig zu betrachten.
Bitte, bitte unbedingt, weil das kann wirklich nach hinten losgehen. Wir sehen das tatsächlich an den Sportunis immer wieder. Hashtag Herzmuskelentzündung oder sowas. Ja, das braucht kein Mensch. Auch diagnostische Ausbelastungstests, da müssen die nach einem bakteriellen Infekt wirklich locker mal 6 Wochen pausieren, ja, bevor sie einen Ausbelastungstest machen, weil das System einfach noch nicht wieder auf dem Dampfer ist und da gebe ich dir absolut recht, da bitte mit Vorsicht, auch wenn man Lust hat, das kennt jeder Sportler. Ich habe auch Lust und kann Krankheitstage nicht ertragen, aber da muss man eben durch für seine eigene Gesundheit.
Was ich in dem Zusammenhang witzig finde, noch als Randnotiz, dass ja man denkt, ich atme ein, ich atme aus, ich halte die Luft an, ja, und irgendwann kommt ja der Atemreflex. Es fängt an zucken und man spürt, der Körper will jetzt. Und ja, im Volksmund denkt man ja, dass der Grund dann darin liegt, dass der Körper in dem Moment zu wenig Sauerstoff hat. Das heißt, ich möchte einatmen, weil ich habe zu wenig Sauerstoff. Aber in Wirklichkeit ist es ja genau das Gegenteil, oder? Aus deiner Sicht eben die Frage, ob du das so bestätigst, dass dieser Atem im Reflex ja eigentlich kommt, weil der CO2-Gehalt steigt und der Körper eigentlich das CO2 loswerden möchte, also abatmen möchte und nicht der Atemreflex kommt in dem Moment, wie man es vermutet, dass man im Moment zu wenig Sauerstoff hat.
Ja, also beides ist möglich, dass CO2 zu viel, zu wenig da wird. Dadurch verändert sich der pH-Wert und da reagiert der Hirnstamm sehr sensibel. Und du hast vollkommen recht, der will es einfach regulieren. Ja, und Sauerstoffmangel ist seltenes Problem. Das kennen wir auch von Apnoe-Tauchern oder Leute, die wahnsinnig lang die Luft anhalten, bevor sie ohnmächtig werden und das Gehirnschaden erleidet, wo dann wirklich Sauerstoffmangel da wäre. Das dauert schon eine ganze Weile. Ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber das ist tatsächlich das, was ganz viele Leute denken. Ja, da kriege ich keine Luft mehr und werden deswegen auch panisch. Ja. So schnell gibt unser Organismus nicht auf. Jedoch die Panik, die einsetzt, ohne das Wissen, kann dazu zu diesem Teufelskreislauf führen, dass ich dann Kurzatmigkeit entwickle und viel zu CO2 abatme. Und ich brauche das aber für die Sauerstoffbindung, weil damit eben, wie gesagt, sich das Sauerstoff lösen kann vom Hämoglobin und in die Zelle gerät. Ja? Also da einfach weniger Panik. Atmung ist wirklich ein Regulationsmechanismus. Und der hilft uns wahnsinnig, also wirklich sehr, deswegen wirklich da einen großen Wert drauf legen.
Und dann wären wir ja beim Hyperventilieren, oder? Das, was du gerade gemeint hast,
Ja.
als Spitzenform dann.
Kann man auch mal machen, so im Sinne von, jetzt mal angenommen, man muss sich fokussieren, konzentrieren im Sinne der Gesundheit, ja, weil was auch immer, man hat was Wichtiges vor. Dann kann man sowas machen. Man muss nicht gleich hyperventilieren im Sinne von es völlig übertreiben. Aber wenn man dann zum Beispiel die Einatemphase verlängert und die Ausatemphase verkürzt, ja, dann steigt ein bisschen das Stressniveau. Und ein bisschen Stress, ja, das kennt jeder, der mal ein bisschen Koffein zu sich nimmt, kann ja durchaus fokussierend hilfreich sein. Ja, also vor solchen Sachen einfach zum Beispiel ruhig mal so atmen, kann helfen oder ja, also lange Einatmen, kurze Ausatemphasen. Das kann man ruhig mal zu Hause ausprobieren. Was ich jedoch nicht empfehle, ja, auch ich habe nichts gegen Wim Hof und Co., das ist alles in Ordnung, aber bitte nicht, wenn man das noch nie eisgebadet hat, noch nie Atemsessions gemacht hat, bitte nicht beides alleine kombinieren, ja, weil das kann nach hinten losgehen oder man fühlt sich einfach unwohl. Aber ansonsten ist das genauso regulativ, das völlig in Ordnung ist. Nur ein Warnhinweis. Bloß weil man etwas über eine Atmung irgendwie eine Bewusstseinswahrnehmung verändert. Also sprich, man kommt da in irgendwelche, sagen wir mal, Sphären und man merkt, wow, da verändert sich einiges. Das ist nicht automatisch gesund. Ja, das will ich mal auch dazu gesagt haben, denn ein Sauerstoffmangel kann ebenfalls zu Erscheinungen führen, die für uns erstmal wow wirken. Aber im Nachgang können tatsächlich irgendwelche Zellen irreversibel kaputt gegangen sein. Heißt nicht, dass das immer so ist, aber ich will nur sagen, bloß weil wir etwas von der Atmung merken oder bei Sauerstoffmangel oder sowas, heißt es nicht automatisch, dass es gesund ist. Ja? Als kleiner Warnhinweis.
Spannend. Ich habe mal holotrophes Atmen gemacht in so einer schamanischen Session und jetzt ist mir eigentlich das klar. Aber das hat tatsächlich, also das war wirklich abgefahren. Das war wie Halluzinationen auf einmal, die dann da waren. Aber ich muss sagen, deshalb, das ist eher nur Spaß gewesen. Es war wirklich wunderbar angeleitet und die haben wirklich darauf geachtet, dass man eben nicht übers Ziel hinausschießt, weil bei einigen krampfte das dann so und dann haben die auch durch bestimmte Berührungen das dann recht schnell wieder geerdet, das ganze Thema. Ich habe noch eine Frage an Philipp. Philipp, jetzt hat man ja schon hier heiße Tipps gehört vom Andi, auch ein paar von mir. Was machst du mit deinen Klienten? Ich meine, du hast gesagt, du hast schon dein Morgenritual, nutzt dort das Thema Atmung. Was empfiehlst du anderen, dass einige Zuhörer vielleicht auch was von dir mitnehmen können?
Ja, also zum einen für den Alltag ganz simpel habe ich selbst von mir auch. Ich habe einen Post-it im Auto, da steht einfach nur Nase drauf. Das heißt,
Stark.
wenn ich im Auto sitze, ich sehe das Post-it und ich denke daran, durch die Nase zu atmen. Ganz, ganz einfaches Tool, hilft tatsächlich mit der
Wow.
Kombination, dass ich sehr viel im Auto bin, funktioniert's. Und in Trainingssessions, so wie du es vorhin beschrieben hast, je nachdem, ob ich das Gefühl habe, dass der Klient eher ja, aktiviert werden muss, um in den Zustand zu einem Training zu kommen, dann nutzen wir die Atmung eher als Aktivität. In der Regel ist es aber genau so, wie wir es beschrieben haben, dass es eher darum geht, sich runter zu regulieren. Und da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen mit dem Box Breathing, also Boxatmung, wie wir schon drüber gesprochen hatten. Und in der Kombination der Beruhigung tatsächlich, dass die Ausatmenphase und die Haltephase nach dem Ausatmen dann länger als die Einatmen und die Haltephase ist. Also ich gehe da ganz gern so auf 4 Sekunden ein, 4 halten und dann 6 aus, 6 halten und steige das dann nach 2, 3 Minuten auf 4, 4, 8, 8 und das so in so einem Block von 4, 5 Minuten, ja, fährt dann doch das Nervensystem sehr gut runter, um dann auch mental bereit zu sein fürs Training.
Spannend. Ich habe noch einen Punkt, Andi, der mir vielleicht dann zum Abschluss noch einfällt, weil viele unserer Klienten fragen dann auch, warum hat sich denn das Thema Atmung eigentlich so verändert in den letzten Jahren? Und ich gebe ihnen dann immer die Info weiter und sage, naja, schau mal, wenn du dir vorstellst, was vor 30 Jahren alles gesprochen wurde oder vor 40 Jahren und was man heute alles redet. Man redet über so viele Dinge. Gerade im Business, ne? Wenn du auch, egal ob in Führungspositionen oder wenn du viele Meetings hast, der Vergleich, im Gegensatz zu vor 40 Jahren, wie viel man letztlich redet und damit auch weniger auf seine Atmung sich konzentriert, man versucht immer mehr zu schaffen, man versucht immer mehr reinzupacken. Dann auch noch die Verbindung, dass man sowieso gestresst ist, führt halt genau dazu, wo wir im Moment sind, dass die Atmung wirklich leider nicht mehr so beachtet wird, aber eben, dass auch das CO2-Thema ein Riesenthema ist. Würdest du das so bestätigen oder hast du vielleicht sogar noch Ergänzungen?
Ja, würde ich schon so bestätigen. Wir reden definitiv mehr. Aber ich noch ergänzen, wir reden auch anders, je nach Land. Manche singen mehr in der Sprache, manche schreien mehr. Aber in zivilisierten Ländern ist es leider oft so, man darf nicht laut sprechen, man darf den Mund nicht zu weit öffnen. Das gehört sich nicht, das ist nicht Sitte. Das wird so monotonisiert und der menschliche Organismus ist auf Vielfalt ausgelegt, ja. Also deswegen, Kinder schreien ja auch mal, ja, und so weiter. Und das dürften wir Erwachsene ruhig auch mal machen. Das heißt nicht gegenseitig sich anschreien, aber mal laut lachen, mal solche Sachen. Das reguliert ja auch alles die Atmung. Ja. Das machen wir im Gegenzug dazu weniger, ja, sondern, oh, da muss ich still sein, da darf ich, das gehört sich nicht oder so, ja. Und wir benutzen das ganze System einfach viel monotoner, ähnlich wie bei den Augen, ja. Wenn ich die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitze oder ein Buch lese oder ähnliches, dann ist es sehr monoton, wenn ich das 8 Stunden am Tag mache, ja. Das ist auch ein Problem. Wir reden mehr, aber auch weniger vielfältig. Das sehe ich definitiv noch ein bisschen als Problem. Und schade ist, dass das Bewusstsein dazu verloren geht. Aber übrigens, die Atmung ist an sich nicht neu. Die wurde schon vor den 50er Jahren intensiv untersucht. Nur als, je nachdem, wie methodisch man das wissenschaftlich auffasst in den westlichen Ländern und so weiter, da muss ein anderer wissenschaftlicher Standard her. Dann wird es nicht zu ernst genommen etc. Aber ich meine, das ist Wissen, das wurde über 3.000 bis 5.000 Jahre vermittelt. Das würde ich nicht gänzlich ignorieren, bloß weil das vielleicht andere Menschen mal ein bisschen anders dargestellt haben, begründet haben oder ähnliches. Ja, unsere Vorfahren können ja auch wunderbar atmen, haben das genutzt und die haben keine Ahnung von der Physiologie. Ja, und so kompliziert muss man es dann am Ende nicht machen. Deswegen, ich fand dieses Beispiel gut, wie du deine Boxatmung machst. Ja, muss ich denn jetzt 4-4-4 machen oder darf ich auch was anderes machen? Mache ich das dann falsch? Ein bisschen mehr auf den Körper hören und wir versuchen, das in Modelle zu quetschen, ja, mit Zahlen darzustellen, dass das eben anwendbar ist. Aber ein lieb gemeinter Tipp, einfach auf sich selber hören, auf sein Körpergefühl da mehr Acht geben und so weiter. Und die Zahlen und die Tracker, die helfen uns alle, aber mit der Zeit sollten wir das auch alleine hinkriegen nach dem Körpergefühl. Und es funktioniert ganz gut. Wenn ich heute einen Leichtathleten frage oder sage, lauf jetzt mal los und nach exakt 2 Minuten bleibst du bitte stehen und der hat keine Uhr, ein geübter Leichtathlet und Läufer, für den ist das gar kein Problem, weil er dieses Zeitgefühl entwickelt hat. Und das Gleiche können wir beim Atmen auch machen.
Ganz toll, wenn das nicht ein schönes Schlusswort war, oder? Andi, vielen, vielen Dank. Das war, also ich rede immer gerne mit dir und du bereicherst immer wieder uns alle mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen. Und vielen Dank auch an dich, dass du offen warst, dass mit uns das erste Mal ohne Unterstützung, wir hatten ja schon mal Podcasts aufgenommen, das war mit einer Unterstützung von extern. Jetzt haben wir uns selbst in den Sumpf begeben, wollte ich gerade sagen. Sumpf war es nicht, aber es war ein Abenteuer und mit einer gewissen Aufregung. Und vielen Dank, dass du uns die ein bisschen genommen hast, denn wir haben einfach gut durchgeatmet zwischendurch. Die, die jetzt zugehört haben, werden mit Sicherheit gehört haben, dass du viel zu sagen hast und auch tolle Sachen zu sagen hast. Deswegen werden wir deine Social Media Accounts und so weiter mal mit in die Shownotes auch packen oder wo man dich erreichen kann, wenn man mal eine Frage an dich hat oder irgendwas. Ich hoffe, das passt so für dich. Ja, Philipp, hast du noch irgendwas abschließend?
Macht euch ein Post-it ins Auto.
Absolut, das ist ein guter Hinweis.
Nein.
Vielen, vielen Dank. Ja, damit stoppen wir das Ganze und wir sehen uns bald wieder. Ja.
Vielen Dank, Andi. Bis
Ich
bald.
danke euch. Bis dann. Ciao.